Guten Morgen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 9. Kapitel, die Verse 9 bis 13. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger: Weshalb gibt sich eurer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt: Wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ja, da geht es ganz schön ab in unserer Bibelstelle, oder? Erstmal diese Riesenüberraschung, dann die anschließende Feier, schließlich diese Empörung der Zuschauer und ein paar deftige rhetorische Ohrfeigen zum Finale. Und das alles in 5 knappen Versen. Wo fange ich denn da an, habe ich überlegt, als ich diese Bibelstelle das erste Mal sah. Aber dann beim zweiten Durchlesen wurde mein Herz von einem Aspekt angesprochen. Wieso der, fragen unsere Pharisäer, wieso gibt sich dieser Jesus mit dem und seinesgleichen ab? Empört, oder? Aber ich hörte da plötzlich auch so eine ganz leise, unausgesprochene Sehnsucht. Wieso der? Und warum nicht ich? Und auf dieses ausgedacht, um an ihr Geld zu kommen und es sich mit der Bevölkerung nicht allzu sehr zu verscherzen. Sie hatten Zollbezirke eingerichtet und diese verpachteten sie an den Meistbietenden. Der machte sich die Hände in der Regel auch nicht selbst schmutzig, sondern verpachtete sie an die Zolleinnehmer unter, mit einem kräftigen Aufschlag, versteht sich. Und diese Zolleinnehmer waren schließlich die, die kassierten. Übrigens ebenfalls nach eigenem Ermessen. Vorgaben gab es kaum und wenn, wurden sie in der Regel nicht eingehalten. Wozu auch? Die Römer bekamen ihr festes Geld, die Verpächter auch. Wen kümmerte es denn, wie viel Zoll unser Matthäus da verlangte? Die historischen Überlieferungen sind sich da einig. Die haben alle kräftig zugelangt und sich untereinander oft noch abgesprochen, damit ja nicht einer die Preise verdarb. Wen wundert's, dass die Zöllner neben den Dieben und Betrügern den denkbar schlechtesten Ruf in der Gesellschaft hatten? Ich meine, wäre das jemand, mit dem du gerne befreundet wärest? Reich, aber verachtet. Das war das Leben, das sie sich ausgesucht hatten. Aber ausgerechnet so einen spricht dieser Jesus mal wieder an. Fordert ihn sogar in seine Nachfolge auf. Geht mit in sein Haus, lässt sich auf ein Festessen ein, zu dem noch weitere Zöllner und Sünder eingeladen sind. Naja, wer auch sonst. So ein Zöllner hatte ja in der Regel keine anderen Freunde. Und unsere Pharisäer stehen also draußen und sehen zu. Was bei großen israelitischen Häusern nicht schwer war. Dazu gehörte immer auch ein großer, offener Hof. Und hier spielte sich in der Regel das Leben ab und ganz sicher auch dieses Festessen. Und ich denke, da war so richtig Stimmung. Matthäus dürfte völlig beseelt gewesen sein von dieser Begegnung mit Jesus und auch mächtig aufgeregt. Er würde ja ab sofort ein völlig anderes Leben führen. Ich stelle mir das richtig ansteckend vor, diese aufgekratzte Freude. Jesus dürfte sowieso gute Laune gehabt haben, mindestens wieder einen Menschen gerettet und wahrscheinlich noch ein paar mehr, denn Matthäus' Freunde, diese anderen Zöllner und Sünder, dürften aus dem Staunen kaum herausgekommen sein. Dieser Jesus interessierte sich für sie. Ich meine, der war zu der Zeit schon ein echt prominenter Typ. Die Erzählungen von seinen Wundertaten eilten ihm weit voraus. Und der saß mit ihnen zusammen und behandelte sie wie wie ganz normale Leute. Na, wenn das mal kein Grund zum Nachdenken und auch zum ordentlich Feiern war. Aber unsere Pharisäer stehen draußen und schauen zu. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, wieso eigentlich? Wieso schwirren die ständig in Jesus' Nähe herum? Ich meine, wenn sie ihn doch so verachten, warum meiden sie ihn dann nicht? Rümpfen die Nase und gehen weiter, wie sie das zum Beispiel bei jedem Zöllner tun. Aber nein, wo immer Jesus auftaucht, sind sie dabei. Beim Sonntagsspaziergang auf den Feldern, genauso wie bei seinen Reden in den Synagogen. Sogar in diesem kleinen Haus, durch dessen Decke nachher der Gelähmte runtergelassen wurde, saßen sie dabei, mit so großen Ohren und begierig auf jedes seiner Worte. In den späteren Monaten seines Wirkens lesen wir oft den Zusatz, dass sie ihn aufs Glatteis in Versuchung führen wollten. Aber hier nicht. Hier sind sie nur überall dabei. Ein bisschen hin- und hergerissen vielleicht? Und stellen diese Fragen. Sie reiben sich an diesem Jesus, der mit Gottes Wort so ganz anders umgeht als alles, was sie bisher für richtig und wertvoll gehalten hatten. Denn sie hatten genaue Wertvorstellungen. Die Pharisäer zur Zeit Jesu waren die Guten, sogar die Superguten. Sie hatten nicht nur die Tora genau studiert, sondern auch die überlieferten Vorschriften der Vorfahren sich zu eigen gemacht. Also dieses inklusive der 10 Gebote 613 Punkte umfassende Regelwerk für fromme Juden. Und das war per se etwas sehr Gutes. Eine perfekte Gebrauchsanweisung, um Gnade vor Gott zu finden. Und unsere guten Pharisäer hatten es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, selbst diese Gebote und Vorschriften exakt einzuhalten, sondern sie zu lehren und deren Einhaltung zu kontrollieren und einzufordern. Sie wollten die Menschen davon abhalten, den gleichen Fehler zu begehen, den Dynastien von Israeliten vor ihnen begangen hatten, vom rechten Weg abzukommen. Und das ist doch sehr lobenswert, oder? Die Pharisäer wurden nicht immer gemocht, aber geachtet und respektiert. Sie wurden um Rat gefragt und ihre Meinung hatte ein hohes Gewicht. Erst durch Jesus' Wirken und durch seine ständige Korrektur ihrer Be- und Verurteilungen wurde ihre Unfehlbarkeit schließlich zunehmend in Frage gestellt. Was sich übrigens gar nicht gut auf die Beziehung zwischen Jesus und den Pharisäern auswirkte. Gar nicht gut. Aber sie sind immer in seiner Nähe. Und jetzt stehen sie draußen vor der Tür bzw. dem Hofeingang und sehen zu, wie er mit Zöllnern und Pharisäern feiert. Warum mit denen? Warum nicht mit uns? Also dieses Gefühl kenne ich gut. Es wurde eben noch mal richtig wach. Aus meiner Schulzeit, vom Sportunterricht, wenn Gruppen gebildet wurden. Wieso wählt der die und nicht mich? Ich habe mich immer gefragt, warum. Im Völkerball war ich wirklich besser als viele andere, aber die anderen wurden gewählt und nicht ich. Auch im Erwachsenenalter kann das ganz schön zwiebeln, oder? Warum bekommt sie die Beförderung? Warum wird der andere Nachbar zum Grillen eingeladen? Eigentlich lautet die Frage immer, warum nicht ich? Bin ich nicht gut genug? Das muss schwer auszuhalten gewesen sein für so einen gestandenen Pharisäer. Warum nicht ich? Warum lädt dieser Jesus sich nicht mal bei mir ein? Wir könnten uns doch auf Augenhöhe unterhalten und uns auf einer ganz anderen Ebene austauschen. Dann könnte ich ihm doch auch mal meinen Standpunkt klar machen. Bestimmt könnte der von mir noch was lernen. Warum nicht ich? Und da kommt Jesus' Antwort auf diese lautlos gestellte Frage. Eigentlich sogar zwei Antworten. Erstens, weil du mich nicht brauchst. Klammer auf, davon bist du doch überzeugt. Und zweitens, du brauchst allerdings dringend Nachhilfeunterricht. Harte Worte für den Pharisäer damals. Und heute? Gibt es die heute noch? Die Zöllner und die Pharisäer? Vielleicht sogar hier unter uns? Ich meine, wir sind doch eigentlich alles ganz rechtschaffene Leute. Und die meisten von uns hier haben sich doch schon mal irgendwann irgendwie von Jesus einladen lassen. Oder im Konfirmandenzeitalter seid ihr vielleicht gerade dabei zu überlegen, ob ihr euch einladen lässt. Aber überlegen wir doch mal. Bin ich vielleicht ein moderner Zöllner? Lebe ich nach den gültigen Gesetzen, aber ich lasse Gott eigentlich einen guten Mann sein? Alles, was ich tue, ist völlig legal. Aber ich richte es mir schon so ein, dass es in erster Linie mir damit gut geht. Wäre ich bereit, mich zum ersten oder zweiten oder 568. Mal von Jesus ansprechen zu lassen? Sollte ich mein Leben mit Jesus Hilfe eventuell noch einmal umkrempeln? Trotz finanzieller Knappheit meine Stunden im Homeoffice korrekt abrechnen? Meine Freunde, meinen Partner, meine Familie, wen auch immer, viel besser behandeln? Statt aufs Handy in die Augen meiner Mitmenschen schauen, lächeln statt mit den Augen zu rollen, neue Prioritäten setzen? Ich denke, das reicht. Nun dann, herzlichen Glückwunsch an die Zöllner. Ihr seid nur ein Gebet von einem intensiveren Leben mit Jesus entfernt. Für euch will Jesus da sein, mit euch gemeinsam eure Anforderungen meistern und euch an die Hand nehmen. Und wartet nicht erst darauf, dass er euch die Tür einrennt. Geht doch selbst auf ihn zu und sprecht ihn an. Lasst euch von ihm führen und dann Gutes gelingen. Oder bin ich vielleicht ein moderner Pharisäer? Ich kann ja nichts dafür, aber ich weiß einfach besonders gut Bescheid. Im Leben und im Glauben. Ich bin bestens informiert. Ich weiß, was angesagt, was gut und richtig ist. Ich kenne die Bibel. Ich kenne Gottes Willen und lebe danach. Mit Jesus bin ich per Du. Ich arbeite in der Gemeinde mit und ich finde es übrigens nicht in Ordnung, dass da Leute Verantwortung bekommen, die nicht halb so gut Bescheid wissen wie ich. Am liebsten mache ich überhaupt alles selbst oder ich kontrolliere wenigstens, was die anderen getan haben. Auch das reicht, denke ich. Na dann, herzlichen Glückwunsch an die Pharisäer. Ihr fühlt euch stark im Glauben und Jesus erkennt diese Stärke in euch. Und freut sich über alles, was ihr wisst und tut und erkannt habt. Allerdings ist er davon überzeugt, dass ihr zwar vieles habt, euch aber einiges Entscheidende fehlt. Und darum möchte er sich kümmern. Zum Beispiel um diese unterschwellige Sehnsucht. Warum erlebt der, warum erlebt die mehr mit Jesus als ich, obwohl ich doch viel mehr tue, und viel mehr weiß? Mal unter uns, so ein Pharisäer hat es auch nicht leicht, weder damals noch heute. Die Einladung steht für alle gleich im Raum. Lass alles los und folge mir nach. Aber so ein Pharisäer hat halt sehr viel loszulassen. Damals hatten sie Jahre, in der Regel ihr ganzes Leben investiert, um dahin zu kommen, wo sie waren. Ihre Köpfe waren voll mit theoretischem Wissen und durch dieses Wissen identifizierten sie sich. Daher nahmen sie ihr Selbstbewusstsein, daher kam ihr hohes Ansehen, darauf basierte ihre Stellung, auch den Römern gegenüber. Und uns heute geht das doch genauso. Wir haben uns unsere Stellung in der Gesellschaft hart erarbeitet, im Glauben und im Leben. Und damit meine ich nicht nur diejenigen im reiferen Alter, jeder von uns, auch unter euch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, hat doch alles dafür getan, den bestmöglichen Platz in der gesellschaftlichen Rangordnung zu bekommen. Wir richten uns schon danach, was richtig und wichtig und angesagt ist. Und diejenigen von uns, die schon länger im Glauben unterwegs sind, mögen sie auch noch so jung sein. Die wissen das besonders genau, oder? Einige haben jahrelang studiert. Nicht wenige haben die Bibel nicht nur einmal, sondern sogar in mehreren Übersetzungen gelesen. Unzählige Gottesdienste besucht, Abendmahle gefeiert, Predigten gehört, an Seminaren und Freizeiten teilgenommen. Zu Hause gibt's Kreuze, haufenweise Bücher, vielleicht sogar einen festen Platz für stille Zeit. Kleingruppe kennen wir, Hauskreise kennen wir. Das alles ist uns so vertraut. Oder war uns jedenfalls vertraut, weil es für uns im Moment gerade nicht dran ist. Weil es uns jetzt gerade nichts gibt. Oder weil wir vieles davon inzwischen schon nicht mehr brauchen. Ups, habt ihr es gehört? Wir wissen inzwischen so gut Bescheid, dass wir sogar wissen, was wir nicht mehr brauchen. Wer von euch kennt die Geschichte von diesem Getränk-Pharisäer? Kaffee, Rum drin verstecken, Schlagsahne drauf, immer noch nicht. Nein? Soll ich sie wirklich noch mal erzählen? Kennst du die Geschichte? Ja, eben, das meine ich doch. Du kennst sie nicht? Kurzfassung, kleine Gemeinde in Ostfriesland. Der Pfarrer ist strikt gegen Alkohol. Seine Gemeinde möchte aber auch mal mit Alkohol feiern und es gab eine Taufe. Haben sie sich überlegt, okay, wir machen Kaffee, da kommt ein Schuss Rum rein und damit er das nicht riecht, kommt Schlagsahne obendrauf. Alle bekamen diesen und er bekam seinen ohne Rum. Einmal bekam er den falschen. Und beim ersten Schluck mit dem Rum rief er aus, ihr Pharisäer. Daher hat der Pharisäer seinen Namen. Und da haben wir ihn, den Rum im Kaffee unter der Schlagsahne. Mit diesem Denken, das brauchen wir nicht mehr, sind wir mittendrin im Pharisäerdenken. Unser Problem heute ist nicht, dass wir uns von Jesus nicht einladen lassen wollen. Unser Problem ist, dass wir denken, ich habe die Einladung angenommen und ich habe alles Mögliche gelernt und getan und nun weiß ich Bescheid. Jetzt brauche ich nichts und niemanden mehr, der mir sagt, wie ich das mit dem Gottesdienst handhabe, wie ich bete, wie oft ich in der Bibel lese, wie ich die Gebote auslege. Meine Sache. Und ohne es zu merken, bin ich auf die Pharisäerseite geraten. Wenn wir uns anmaßen, selbst beurteilen zu können, was wir in der Beziehung zu Jesus brauchen und vor allem was nicht, dann feiern wir nicht mehr mit. Wenn wir meinen, unser Glaubensleben nach unserem eigenen Ermessen gestalten zu können, wenn wir glauben, wir können uns auf unser eigenes Gefühl statt auf Jesus Wegweisung verlassen, wenn wir glauben, keine Korrektur mehr zu brauchen, dann stehen wir vor der Tür und feiern nicht mehr mit. Dann feiern wir nicht mehr mit. Denn es ist, wie es ist, meine Lieben. In der Beziehung zu Jesus brauchen wir alles, was er für nötig hält. Alles, was wir von ihm bekommen können. Und um diese Beziehung zu pflegen, und um seiner Einladung immer wieder neu zu folgen, obwohl ich schon so lange dabei bin und so gut Bescheid weiß, heißt es auch für mich wieder loslassen, so schwer es auch fällt. Erstens, mein Ego loslassen. Ich bin von Gott geschaffen, nicht aus mir selbst heraus. Alle meine Mitmenschen sind das auch. Ich bin wertvoll, aber ich bin nicht mehr wert als die anderen. Zweitens, meine Überheblichkeit loslassen. Es gibt keinen Grund und keine Rechtfertigung, auf irgendjemanden herabzusehen. Was ich kann und bin und weiß, ist wertvoll. Aber es ist nicht wertvoller als das Wissen und Können der anderen. Ich darf mir nicht einbilden, dass ich Jesus besser verstehe und interpretieren kann, als es beispielsweise in der Bibel steht. Und schließlich, auch und gerade, wenn ich so gut Bescheid weiß, darf ich niemanden mit meinen Korrekturen verletzen. Und drittens, meine Fassade loslassen. Ich bin vor Gott nicht perfekt und ich sollte mich auch vor den Menschen nicht mit einer Aura der Vollkommenheit umgeben. Das ist schwer, weil ich so hart an ihr gearbeitet habe. Aber dieser selbstgemachte Heiligenschein trennt mich nicht nur von meinen Mitmenschen, sondern eben auch von Jesus. Denn zuallererst brauchen wir die Erkenntnis, ich brauche Jesus. Ich mag zwar manches ganz gut können und schon manches einigermaßen gut verstanden haben, aber ich finde den richtigen Weg nicht allein. Ich habe noch so viel zu lernen. Ich bin so unvollkommen. Ich sündige immer wieder. Und ich kann nur besser werden durch ihn. Das ist unsere größte und schwierigste und wichtigste geistliche Übung. Und die müssen wir alle, Zöllner, Pharisäer oder was auch immer, immer wieder üben. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Jesus, ich brauche dich. Aber dann, in der gleichen Sekunde, mit 100%iger Sicherheit, sagt Jesus zu dir: Ja, klar, Kind, ich weiß. Komm rein. Amen.